Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Blickpunkt Wahrheit Show und heute ist der 29.07.2070. Hallo an alle. Und zwar mit dabei sind heute der Florian.
Hi.
Der Phil.
Hallo.
Der Michi.
Hallo.
Die Maria.
Hallo.
Der Luke.
Hallo.
Die Maybrit.
Hallo.
Und die Ingrid.
Hallo.
Genau, hallo an alle und ich bin der Jörg, hallo. Und zwar, wie immer, könnt ihr uns anrufen. Der Hörer wird jetzt sofort aktiviert, wenn ihr etwas kommentieren möchtet oder uns sogar anrufen möchtet. Genau, gut, unser Thema ist heute die G20-Demonstration, der schwarze Block als Werkzeug der Elite, Fragezeichen. Genau, und ja, wir wollen uns halt mit diesem Wochenende befassen, vor wenigen Wochen, am 8.7. und in Hamburg, wo sich halt die einige Staaten getroffen haben und es halt dabei zu einigen gewalttätigen Ausschreitungen kam. Und das wollen wir heute mal ein bisschen näher beleuchten. Doch zuvor wollen wir halt auch erstmal reinschauen, ja, was ist denn überhaupt die G20? Wer hat sich denn da überhaupt getroffen? Und genau diese Sachen beleuchten. Genau. Also wie gesagt, das war ein Treffen der G20 und das ist jetzt nicht wie im Gegensatz zu der G7, dass da die absoluten westlichen Eliten vorhanden sind, sondern die große Ausnahme dabei ist eben bei der G20, dass sich da eben auch noch Schwellenländer mit dabei befinden und auch sehr große Länder wie Russland und China mit dabei sind. Das heißt, die westlichen Eliten sind nicht nur allein unter sich, sondern es gibt noch einige, ja, gerade nach unseren Medien, Störfaktoren mit dabei, worunter halt auch China und Russland zählen kann. Genau. Und insgesamt kann man auch mal ein paar Zahlen noch mit dazu sagen zu dieser G20. Die ist ungefähr in zwei Wellen entstanden, könnte man sagen. Ich glaube, Ende der 90er Jahre gab es ein erstes Treffen. Dann später war dann ein weiteres 2008 und da war halt der Auslöser gewesen, eben durch die Wirtschaftskrise oder die Immobilienkrise in den USA, dass da eben Hilfe benötigt wurde und da halt zusätzlich dieser interne elitäre Kreis erweitert wurde halt mit unter anderem halt China und Russland. Oder nee, Russland gehörte damals, weiß ich jetzt gar nicht, zu wem gehörte Russland damals? Gehörten die schon mit zur G7, da ich es gerade angeschnitten habe?
Die waren damals noch in der G8 und dann hat sich das Jahr später geändert, dass genau. Die rausgeworfen wurden.
Genau, aber jedenfalls ging es darum, es gab ursprünglich diese G7 und als halt dann diese Wirtschaftskrise aufkam, benötigten halt diese großen Länder halt auch Hilfe, wo dann halt dieser Kreis erweitert wurde. Und der fand dann insgesamt statt im Jahr 2009, dass die ersten Treffen stattfanden. Genau, und halt der große Unterschied ist eben zu G7, dass eben da auch Schwellenländer mit dabei sind, halt wie China und Russland und einige andere. Vielleicht noch mal ein paar andere Namen mit dabei. Zumindest sind halt Brasilien, Indien zum Beispiel auch, Indonesien und natürlich auch Japan, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea und die Türkei, die da auch mit dran teilnehmen an der G20. Genau. Dann vielleicht noch ein paar andere Daten. Jetzt speziell zu Hamburg. Insgesamt ja, gab es da ca. 23.000 Polizisten, also schon eine Kleinstadt voller grüner Männchen oder blauer Männchen heutzutage.
War das eigentlich vorher schon so eingeplant, dass so viele Polizisten kommen oder ist es dann im Laufe der Proteste so aufgestockt worden?
Was ich gelesen habe, es waren auf jeden Fall schon von vornherein sehr viele eingeplant, bloß dann als losging, haben sie gesagt, sie wollen noch aus Berlin ganz paar, ich weiß jetzt nicht genau.
Dann haben sie aus Berlin noch.
Genau, und da hatten sie Angst, dass in Berlin dann auch noch Randale losgehen und dass dann keine Polizisten mehr nutzen, so ungefähr. Aber auf jeden Fall, im Endeffekt sollen da 23.000 da gewesen sein, mit Verstärkung dann vielleicht auch noch aus anderen Städten. Genau, und gegenüber dem standen dann circa, ja, 110.000 Demonstranten. Natürlich nicht alle an einem Tag, sondern es gab unterschiedliche Demonstrationen, aber damit man ungefähr mal die Verhältnisse hat. Also es gab jetzt nicht nur die eine Demonstration, sondern unterschiedliche Gewichtungen. Genau. Und ja, dann ist natürlich die Frage, ja, warum trifft man sich denn zur G20? Was ist denn daran so cool daran? Oder was hat das überhaupt für Vorteile? Wäre es vielleicht auch mal ganz gut zu wissen für unsere Zuhörer, ja, was waren denn die Inhalte gewesen, speziell bei diesem G20-Treffen? Was weiß da jemand was vielleicht? Was da so, also was mir gerade einfällt, ist ja zum Beispiel Trump, war zum ersten Mal in Deutschland, hat auch Angela Merkel getroffen und natürlich auch Trump hat zum ersten Mal Putin getroffen, oder? Ganz persönlich.
Ja, also das war ja ein sehr ungewöhnliches Treffen gewesen. Also weil dieses Treffen, das verlief also angesichts dieser angespannten Atmosphäre, also die zwischen den USA, der EU und Russland herrscht, also verlief das also sehr herzlich und dauerte weit länger, als wie es geplant gewesen ist. Was man auch erstmal, ja.
Und die haben sich da über einen Waffenstillstand in Syrien verständigt?
Genau, das ist ein ganz wichtiges Ereignis, dass die halt positiv zusammengekommen sind. Das hat, glaube ich, vielen Medien nicht so gefallen. Russland und die USA einigen sich auf etwas Positives.
Mhm. Was ja eigentlich fürs Weltgeschehen eigentlich eine ziemlich gute Sache ist.
Mhm.
Und es war ja nicht das Einzige, was da besprochen wurde jetzt in Bezug auf Trump und Putin und Russland und Amerika, sondern eben auch die Cybersicherheit wurde besprochen und ob man da nicht Regularien einführen kann, damit solche sogenannten Hacker-Attacken auch gar nicht in der Zukunft irgendwie passieren können, weil wir sind ja halt so eine vernetzte Welt heutzutage und solche Dinge können halt dann schnell ausarten. Und dann ist halt der Vorschlag gekommen, ich weiß nicht, ob das von Russen gekommen ist oder von den Amerikanern, also vom Weißen Haus unter Trump, auf jeden Fall so eine Sicherheitsstruktur aufzubauen, damit solche Hackerangriffe in Zukunft auch gar nicht erst entstehen können. Was natürlich den Hintergrund hat, in Amerika diese sogenannten Hackerangriffe, die angeblich von Russland ausgeübt worden sind, damit die Frau Hillary Clinton dann nicht Präsidentin wird, nachgewiesenermaßen nicht auf Fakten beruht, sondern eben nur auf Anschuldigungen.
Nur Behauptungen letztendlich, genau. Es gab nie Beweise.
Mhm.
Ja. Genau. Gut, gab es noch etwas, was damit behandelt noch oder beschlossen wurde, vielleicht sogar? Weiß da jemand was? Bei der G20?
Wie war die Frage nochmal?
Hat jemand noch etwas im Kopf, was noch bei der G20 beschlossen wurde oder genau besprochen wurde?
Also generell kann man sagen, dass diese 20 Länder dort zusammenkommen, um eben wirtschaftliche Verträge untereinander zu regeln sozusagen. Und da sind eben auch die Schwellenländer dabei, im Gegensatz zur G7. Mhm. Inzwischen war ja früher G8. Russland ist ja rausgeworfen worden im Zuge der Sanktionen. Und dort ist eigentlich das Hauptziel, dass diese Länder zusammenkommen und dann in der Wirtschaft, im Finanzsystem und eben auch in globalen Themen wie Terroristen und Frauenrechte und Bildungschancen zusammenarbeiten, um sozusagen eine größere Struktur aufzubauen, um das sozusagen...
Genau, also vorrangig geht es halt um die Wirtschaft, weil das sind halt die größten und stärksten Wirtschaftskräfte, die da zusammengekommen sind. Und da ist natürlich die Wirtschaft das oberste Thema, dass da vielleicht auch Vereinigungen getroffen werden. Ich glaube, Deutschland hat sich natürlich sehr stark auf China geworfen, also geworfen halt, natürlich positiv gesprochen, dass die eben neue Verträge abschließen und halt enger zusammenarbeiten. Weil mit Russland können sie halt nicht mehr durch die Sanktionen, deswegen brauchen sie einfach einen anderen Partner. Und die USA macht natürlich momentan so ein bisschen Angst, Deutschland eben durch diese Androhung halt hier wegen den ganzen Automobilkonzernen und so weiter. Deswegen ging Deutschland vorrangig mit China ein oder dass da mehr Sachen vorangehen.
Ja, und vielleicht ist es ja auch für den Hintergrund gut zu wissen. Also das ist ja jetzt keine offizielle Institution wie die UN oder so, die auch gewisse Rechte und gewisse, wenn auch sehr schwache Maßnahmen oder Mechanismen hat, um Dinge durchzusetzen, sondern das wird ja auch als Forum bezeichnet. Also es ist jetzt nicht so, dass die G20 jetzt sozusagen einen Beschluss fasst und dann wird das überall Gesetz oder so. Also das ist auch eher ein Forum zum Austausch und um Lösungen finden. Und dann gibt es auch verschiedene Arbeitsgruppen und so weiter zu verschiedenen Themen.
Informell, wie es immer heißt. Dann.
Genau.
Und spannend daran ist ja einfach auch, was ihr eingangs auch schon gesagt habt, die G20 sind nicht die G7. Mhm. Wenn man sich aber Berichterstattungen oder so manche Botschaften im Protest anhört, muss man sich fragen, wem ist das eigentlich bewusst, dass G7 und G20 eben nicht dasselbe sind, ne? Also dass sie ganz oft einfach gleichgesetzt werden und man sich fragt, wie viel Wissen auch auf Seite der Demonstranten dann wirklich vorhanden ist, worum es da eigentlich geht. Zumal ja ganz viel von den Inhalten der Arbeitsgruppen gar nicht wirklich Gehör gefunden hat im Nachgang in den Medien.
Hm. Ja, und da ist erschließt sich natürlich die Frage, ja, wenn das jetzt nicht die absolute Elite ist, gegen die man wirklich immer sein kann, sondern halt dort auch Anführungsstrichen Randnationen dabei sind, halt wie China und Russland, was sind denn das da für Leute, die dann am Ende in Hamburg auf die Straße gegangen sind? Also da wurde dann wirklich pauschalisiert, ja, das sind alles die Bösen und die eigentlich alle gar nicht böse waren.
Ja, es ist eigentlich schon ein bisschen absurd, wenn man auf die Straße geht, zum Beispiel gegen Ausbeutung von, anderen Ländern und so weiter. Und da sind ja Länder wie Indien und so auch drin, ne? Also die man jetzt nicht unbedingt als besonders reich bezeichnen könnte. Und ich denke, also das ist jetzt so meine Interpretation, dass einfach viel davon so ein eher ein dumpfes Gefühl war, also so nach dem Motto, ja, wir sehen, da sind Ungerechtigkeiten und irgendwie können wir aber auch nicht so genau den Finger drauf legen und ja, und da treffen sich halt Staatschef und dann gehen wir halt mal auf die Straße. Das ist schon alles recht unspezifisch gewesen und auch die Erklärung, die Organisatoren da dieser Demos und so da abgegeben haben, das war auch alles extrem schwammig, also so nach dem Motto, ja, für Frieden und für Gleichberechtigung der Nation oder so ähnlich, also sehr schwammig gehalten.
Sprich weiter.
Nee, also ist jetzt niemand auf die Straße gegangen, so nach dem Motto, stopp den imperialen Krieg in Syrien oder so.
Ja, nicht konkret, also sehr diffus. Ich meine, ich kann mir das gut vorstellen, also in Zeiten, wo, sage ich mal, so eine Konfusion auch herrscht, wo alles sehr kompliziert zu sein scheint oder auch kompliziert ist tatsächlich und viele da nicht mehr genau durchblicken, sich dann aber auch nicht genau informieren. Die entwickeln dann, habe ich so das Gefühl, einfach so ein allgemeines Misstrauen gegenüber der Macht, egal wer sie vertritt, und gucken dann auch nicht mehr genau hin, sondern nehmen, sage ich mal, so eine Versammlung als Einladung, einfach so allgemein seine Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen. Mit den abstrakten Punkten sozusagen, die natürlich eigentlich im allgemeinen Interesse wäre, Frieden und so weiter, aber halt ohne genau hinzugucken, ob da nicht vielleicht sogar was getan wird im Sinne der Schadensbegrenzung oder auch vielleicht sogar wirklich was Positives vorangebracht wird. Das erlebe ich aber auch oft, sage ich mal, im Gespräch mit Menschen, dass da oft einfach so die differenzierte Information einfach fehlt, um das genau zu unterscheiden. Aber ich kann auch verstehen, also ich kann diese Wut auch verstehen, die viele Leute empfinden, einfach ganz allgemein so.
Ja, die Wut ist auf jeden Fall verständlich, warum Leute überhaupt auf die Straße gehen. Genau. Von dem, was man halt in Medien liest. Und nur das Problem ist halt hierbei, dass halt einfach zu sehr pauschalisiert wurde.
Ja, genau.
Und wenn man einfach auch mal diese zwei Rechtlager sagt, mal anschaut von den Demonstrationen, da gab es halt auf der einen Seite lieber tanzig als G20, was ich ziemlich witzig fand, eigentlich ziemlich blöd, mal sozusagen. Also die gehen halt mit Bierflaschen durch die Gegend, ja, wir machen jetzt Party hier. Und dann gibt's natürlich die andere Fraktion, die natürlich alles kaputt macht. Natürlich sind es nur weniger, aber diese zwei ganz großen Kontraste. Und wenn man das jetzt von außen betrachtet, ja, was können beide erreichen? Eigentlich überhaupt nichts. Es war schön, beisammen zu laufen, war schön, mal marschiert zu sein oder ein bisschen rumgelaufen zu sein, aber ja, letztendlich erreicht wurde dadurch nichts, meine Meinung
nach. Ja, also die Eliten, die kratzt es nicht. Also, wenn man es mal so bildlich ausdrückt.
Ja.
Und ich finde es auch ein Stück weit erschreckend. Es passt so ein bisschen auch in eine Reihe zu so Demonstrationen, die man während der Trump-Wahlen gesehen hat oder auch zum Weltfrauentag, wenn Politik halt zum Happening verkommt. Ne? Also ja. Es ist einfach wahnsinnig einfach, eine politische Haltung zu haben, wenn sie dem Mainstream entspricht und wenn ich dann dabei auch noch ein bisschen feiern kann und das Ganze mit einem flotten Hashtag auf Instagram und Twitter loslassen kann, dann ist das natürlich wahnsinnig einfach und ich habe das Gefühl, ich habe was getan. Das ist so das eine Extrem und das andere ist halt diese explosive Gewalt auf der anderen Seite. Ich kriege das manchmal im Kopf nicht so wirklich zusammen.
Albert, versuch mal ein bisschen näher ans Mikrofon zu gehen, weil du warst kurzzeitig weg.
Warte mal, bin ich jetzt lauter? Nee, ne?
Nee, jetzt bist du wieder leiser.
Ja? Jetzt ist besser?
Perfekt.
Ja,
passt.
Okay, super.
Technische Finessen hier.
Das ist mein erstes Mal.
Kein Problem. Vielleicht kannst du deine letzten zwei Sätze nochmal wiederholen?
Ja, das ist halt, also zu diesen zwei Extremen. Auf der einen Seite halt politische Haltung als Happening, die einem sehr einfach gemacht wird, weil eben viel in Schach, also in Boxen gedacht wird und man sich da zuordnen kann und es so einen Widerhall in den Mainstream-Medien findet, der einem halt sagt, man ist auf der richtigen Seite. Und auf der anderen Seite halt wirklich diese extreme Gewalt. Also das ist ja, das, und das kriege ich einfach wirklich nicht zusammen im Kopf.
Ja. Ich glaube, da geht es dir nicht nur alleine so. Also diese Extreme, also die verwaschen irgendwie das Ganze dann so und das, ja, also das macht das Ganze dann irgendwie unlogisch. So als ob diese Proteste dann, ja, was soll das halt überhaupt?
Aber das ist ja auch interessant, wenn ich kurz einhaken darf,
ja.
Sage ich mal, weil wenn das in den Medien halt groß wird, das war jetzt eine sehr große Demonstration, über die auch viel berichtet wurde. Und wenn das der Eindruck ist, der dann, sage ich mal, beim Betrachter zurückbleibt, so, das ist irgendwie komisch, ja, was genau kritisieren die da und dann sind die auch noch gewalttätig und so, dann denkt man vielleicht so, ja, am besten gehe ich gar nicht erst auf eine Demo, weil mit denen will ich jetzt auch nicht.
Wählen.
Ja, oder im schlimmsten Fall das. Ja, ja, genau. Und das Interessante ist, ich meine, es gibt ja auch Demonstrationen, die halt wirklich konkrete Sachen ansprechen, die jetzt sehr NATO-kritisch sind zum Beispiel. Das sind aber Demonstrationen, die sehr klein sind zum Beispiel, über die man dann auch wenig erfährt.
Ja, und selbst wenn sie groß sind, ja, dann wird eben nicht darüber berichtet oder es wird klein geredet oder so. Ne? Und das war auch ganz interessant. Da hatte auch jemand einen interessanten Artikel geschrieben, ich glaube ein Herr Wehr.
Ja, warum dieser Hass auf den G20 ist der Titel.
Genau,
ja.
Genau. Vielleicht können wir das ja in den Shownotes auch verlinken, aber der hat eben auch diesen Punkt gemacht, ne, dass eigentlich diese Demonstrationen sehr Mainstream-kompatibel waren. Also es hat jetzt wirklich niemanden geschadet, so von dem, was die gefordert haben. Das war alles verwaschen und dann Greenpeace irgendwie mit Klimaschutz und weiß nicht was. Und ja, es wurde eigentlich niemandem gefährlich.
Ich glaube, der Flo hatte es gerade gesagt, mit dem, man findet sich da ja auch irgendwo wieder, ne? Also irgendwann reicht es ja auch mit dem, was um einen herum passiert. Aber ich denke dann halt immer, was mache ich denn, wenn ich mich aber in keiner dieser Formen des Protests wiederfinde? Also ich will nicht rausgehen und gegen Wasserwerfer kämpfen. Und ich finde es aber auch total sinnentleert, irgendwie mit der Bierflasche, die ich nicht trinke, irgendwie zu Techno- und Schlagermusik in den Straßen zu tanzen. So, was bleibt dann noch? So, also es ist irgendwie, man wird so schön eingeordnet.
Ja, genau. Wenn ich mich für andere Kritikpunkte interessiere, dann laufe ich Gefahr, vielleicht irgendwie Querfront genannt zu werden oder Putin-Versteher oder Anti-Amerikaner.
Identitärer, ja.
Es könnte ja auch so sein, dass viele von uns haben dann mehr oder minder diffuse Ahnung, dass hier irgendetwas total schief läuft. Und dann kann natürlich solche Demos, egal jetzt die gewalttätige oder die nicht gewalttätige, dann diese Gefühle ablenken von dem, dass man dann den wirklichen Punkt, die richtige Ursache dann dafür ausmacht. Und wenn man das Ganze dann noch mit Gewalttätigkeit verbindet, ja okay, dann kann man es vielleicht dann mit größerer Überwachung oder verbieten, weil ja gewalttätig klein halten.
Ja, es schadet ja auch unter Umständen. Ja.
Weil es abgebogen wird einfach.
Ich denke mal, auch noch ein wichtiger Faktor ist mit bei diesen Demonstrationen und warum es vielleicht überhaupt zu diesen großen Konflikten hat, auch mit damals halt auch die Rolle der Medien bei diesen G20-Treffen. Weil man kann schon allgemein sagen, dass die großen Zeitungen von Deutschland, sei es nun Zeit, Spiegel oder auch Frankfurter Rundschau zum Beispiel, halt wirklich Wochen zuvor oder Tage zuvor ziemlich viel Hetze betrieben haben gegen dieses Treffen. Was sonst eigentlich nicht so der Fall ist. Und die haben auch im Nachhinein ziemlich schlecht darüber berichtet. Halt gerade eben, weil Russland und Trump zusammenkamen.
Genau. Ja, also der Ich weiß nicht, ob es auch dieser Andreas Wehr war oder, mhm. ja, oder genau, Rainer so. Rupp von RT, der den aufgegriffen hat, den Andreas Wehr, der mhm. hat auch gesagt, hat, dass die Medien sozusagen so eine Art, also bestimmte Medien halt, wie zum Beispiel eben Spiegel und so weiter, die sich als links verstehen, so eine Art Steilvorlage geliefert haben an Denkkonzepten oder auch jetzt also Protestparolen, die dann also gewisse linke Fraktionen also innerhalb der Proteste also dann übernommen und verbreitet haben. Und dann auch also medienwirksam dann also entsprechend so gesteuert haben. Mhm. Also wenn das so Sinn ergibt, was ich gerade gesagt habe.
Das ergibt, ergibt auf jeden Fall Sinn. Ich frage mich halt, wie es überhaupt möglich ist, dass in Deutschland so viele Leute auf die Straße gehen für sowas wie G20. Weil wenn ich mich in die Vergangenheit entsinne, sagen wir mal die letzten Jahre, da kommen mir keine großen Protests in Sinn, die in diesem Ausmaß überhaupt stattgefunden haben. Was dann natürlich wirklich dafür sprechen könnte, dass die gerade die Mainstream-Medien vielleicht schon Wochen vorher da in die Richtung vielleicht ein bisschen Feuer, also Öl ins Feuer gegossen haben. Mhm. So wie ich das verstehe, haben zum Beispiel Spiegel und die ganzen liberalen Zeitungen schon Wochen vorher eben über diesen G20-Gipfel berichtet, halt in dem Sinne, dass da Eliten zusammenkommen, und dann haben sie halt aufgelistet, was das denn kostet für Deutschland oder für die Stadt Hamburg, dass die überhaupt dort zusammenkommen, die ganzen Staatschefs. Und ich denke mir als Otto Normalbürger, wenn ich sowas dann in der Zeitung lese, im Spiegel oder in der Bildzeitung, und wenn sich das dann halt über Wochen aufbaut, dass man dann halt die ganze Zeit liest, hier Eliten kommen zusammen, das kostet zig Millionen, dass die hier zusammenkommen, die machen eh ihr eigenes Ding außerhalb der Bevölkerung, dass das dann vielleicht die Sache auch ein bisschen angezündet hat, dass überhaupt so viele Leute auf die Straße gegangen sind.
Und vor allen Dingen wurde halt über Eliten gesprochen, über die bösen Eliten. Also die Bösen sind natürlich halt Putin und China und Trump, gefällt dir momentan auch nicht.
Erdogan,
genau.
Den darf man nicht vergessen.
Den wurde ziemlich rumgehackt. Und aber alle anderen, die wirklich Schaden angerichtet haben, die bleiben außen vor.
Ja, absolut. Ich meine sogar die Linke, also Mitglieder der Bundestagsfraktion der Linken, haben sogar Cartoons in Umlauf gebracht, auf denen halt Staatschefs von China, Russland und der Türkei sozusagen verantwortlich gemacht wurden oder allein verantwortlich. Also es hat ja auch dann ein sehr einseitiges Bild, sage ich mal.
Ja, das hat mich auch ziemlich überrascht in dem Artikel von dem Herr Wehr, wie die Linken doch vor dieser ganzen G20-Sache, wie die Sache eigentlich ziemlich angefeuert haben, zumindest einige in der linken Partei, indem sie eben die Mainstream-Meinung vom Spiegel eigentlich ziemlich genau wiedergespiegelt haben, dass eben da Eliten zusammentreffen, und es kann ja wohl nicht wahr sein, und wir verstehen die Leute, die darauf sauer sind. Und vielleicht war das auch einer der Mitgründe, warum so viele Leute überhaupt erschienen sind. Und ich frage mich halt, wie viele dieser Leute überhaupt gewusst haben, für was sie da demonstrieren. Hm. Weil, wie es vorher aufgebracht wurde, viele Leute haben das wahrscheinlich dann automatisch mit G7 auf einen Nenner gebracht, was irgendwie auch durch die Medien so suggeriert wird. Es wurde natürlich nicht explizit so ausgedrückt, aber man hat schon den Eindruck bekommen, dass es genau das gleiche wie G7 oder G8 früher, und was ja nicht der Fall ist. G7 existiert seit den 70er Jahren und ist eigentlich, wenn man es mal breit betrachtet, ein Westbündnis, also ein westliches Bündnis der Westmächte, was bei G20 eben nicht der Fall war und auch nicht der Fall ist.
Die NATO der Wirtschaft, könnte man vielleicht sagen.
Genau.
Ja, man kann sogar auch sagen, dass halt, sag ich mal, dieses G20-Treffen ja eher noch so einer multipolaren, also es spiegelt ja eher eine multipolare Welt wieder, wenn man sich sozusagen mit allen Beteiligten sozusagen auseinandersetzt und eben nicht nur die westliche Elite, sag ich mal, die.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist die G20 ja auch hauptsächlich dadurch so entstanden in dem Format, wie sie jetzt existiert, durch diese Finanzkrise im Jahr 2008. Ja. Und der Haupttreiber waren eben diese Schwellenländer, die eben auch von dieser Krise befasst wurden, wie die ganze Welt eigentlich, und die die einfach auch ein Wort haben wollten in dem, was da geschieht, weil wenn irgendwo was zusammenkracht in Amerika, das betrifft da auch die armen Länder wie Indien, China und die sind halt alle in diesem G20-Format jetzt vereint.
Und ich muss mir da, ja, danke. Ich muss mir da auch an die eigene Nase fassen. Ich glaube, so richtig bewusst habe ich mir den Unterschied früher auch nicht gemacht, sondern habe das so diffus als böse irgendwie abgestempelt. G7, G8, G20. Ich muss aber sagen, dass ich in Zeiten, wo das immer mehr angeheizt wird, auch in den Medien, wirklich froh bin, dass es dann sowas wie einen Handschlag zwischen Trump und Putin gibt und die Gelegenheit zum informellen Gespräch. Weil ich meine, was ist denn, wenn es solche Gelegenheiten nicht gäbe? Ne? Also das ist so, wo würden sie dann in so einem Rahmen aufeinandertreffen können? Also das, von daher, also muss ich sagen, bin ich froh, dass es den Moment des Austausches zwischen den beiden gab.
Ja, es ist eigentlich eine friedensstiftende Maßnahme, wenn man so will. Also es ist ja was anderes, wenn jetzt, sag ich mal, die üblichen Schurkenstaaten, sprich USA, Kanada, Deutschland und Konsorten zusammenkommen in den G7 oder eben wenn das halt, wie der Florian gesagt hat, eher so ein multipolares Format ist, wo eben ganz verschiedene Interessen an einen Tisch kommen und auch Leute, die sich eigentlich eher feindlich gegenüberstehen. Zurzeit, dann ist das ja eigentlich erstmal was Positives. Ich meine, lieber man redet, als man schmeißt mit Bomben aufeinander. Also von daher ist es ein bisschen absurd, wenn man dann sozusagen gegen die G20 demonstriert für Frieden. Also ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen vereinfacht, aber das ist eben alles nicht so schwarz-weiß und nicht so einfach.
Es ist ja immer gut, wenn sich die Gegner sozusagen überhaupt an einen Tisch setzen und miteinander reden. Das ist ja schon was Positives an sich. Wenn sie gar nicht mehr reden und ihre Diplomaten abziehen und irgendwie sich mit Sanktionen überziehen oder schlimmer noch Bomben, also das ist doch schon viel besser auf jeden Fall. Ja. Was auch immer dabei dann rauskommt letztendlich oder wie konsequent es auch umgesetzt wird, das sei jetzt mal dahingestellt.
Ja, aber soweit ich weiß, hält ja der Waffenstillstand in Syrien bis jetzt an, der da zwischen Trump und Putin ausgehandelt wurde. Wenn mich nicht alles täuscht, also das ist ja schon mal ein wirklich gutes Ergebnis.
Da sind auf jeden Fall große Fortschritte gemacht worden nach dem Treffen. Was ja eigentlich eine gute Sache ist und ich verstehe ja nicht, warum sich dann so viele Leute da auf die Straße bewegen. Und also wenn ich mich in die Lage versetze, dann würde ich mich zumindest vorher mal informieren, was die G20 ist, bevor ich überhaupt auf den Gedanken komme, da auf die Straße zu gehen und gegen was zu demonstrieren, von dem ich vielleicht überhaupt keine Ahnung habe.
Absolut.
Ja, manchmal frage ich mich auch einfach, also bei den Protestlern waren nun auch wirklich sehr, sehr viele junge Leute dabei, dass die so ein bisschen so ihr Gefühl ausleben wollten, auch viele davon einfach gegen etwas zu sein, so ein bisschen so dieses rebellische Gefühl. Also so ein bisschen so aller Postmodernismus auch, also um diesen Begriff mal aufzugreifen. Also man ist schon ganz cool, wenn man überhaupt gegen irgendetwas ist, wenn man so anti-autoritär auftritt und auch noch Randale macht oder was weiß ich oder wie auch immer.
So ein bisschen im Sinne der Selbstinszenierung dann auch. Ich profiliere mich dadurch und ich bin sozusagen erwachsen und übernehme Verantwortung und positioniere mich.
Schön und Selfie schießen von Redner und mir.
Was halt so schade ist, weil eigentlich ist das ja, also so, das steckt, denke ich, in den meisten Generationen drin, ne? Also so, dass man sagt, so geht es nicht weiter oder das tut uns nicht gut oder wir haben Angst. Und ich meine, das ist eine Generation, die wirklich am Arsch ist. Entschuldigung, wenn man mal sich anschaut. Aber es wird halt vereinnahmt, ne? Es wird halt diese ganze Energie, die ja eigentlich irgendwo das Potenzial hat, in eine wirklich gute Richtung zu laufen, wird halt einfach komplett vereinnahmt. Es werden Talking Points von den Medien vorgesetzt. Es wird alles wahnsinnig einfach gemacht, Haltung zu beziehen, aber auch bloß keine andere. Sonst wird man direkt halt mit einem dieser vorhin schon genannten Etiketten versehen. So.
Sanktioniert.
Und das, genau. Und das, also das macht mich tatsächlich auch wirklich traurig. Also weil ich meine, was folgt denn dann als nächstes? Folgt die Ernüchterung. Also so, wohin führt es denn?
Ich kann mir vorstellen, wenn man solche Riesengruppen hat, dass dann irgendjemand im Hintergrund aufruft. Ich weiß jetzt nicht wer, aber Also ich kenne das halt dann, wenn man dann irgendwo für Gehaltserhöhungen denkt, dass dann die Gewerkschaft aufruft, dass man zur Demo geht. Und da kommt, kriegt man doch einige Leute zusammen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das aus dieser Richtung kommt, aber ich habe da in den Artikeln gelesen, dass dann also irgendwelche Hooligan-Gruppierungen dann hingegangen sind. Und das sind ja dann irgendwo größere Gruppen, die dann en bloc gehen, wenn sie aufgerufen werden, wo dann viele auf einmal hingehen. Und also ich könnte mir vorstellen, auch andere Gruppen haben aufgerufen auf die Art und Weise. Und dass diese Demos auf die Art und Weise gelaufen sind, könnte ich mir vorstellen, dass da auch eine Steuerung da war vom Hintergrund, weil G20 so in dem Format, wie es ist, nicht so gewünscht wird. Es gibt, also, es gibt ja auch dann G7 mit Demos und dann gibt es die Sicherheitskonferenz in München. Da ist bei jeder auch eine Demo dabei. Also sagen wir mal, bei ähnlichen Formaten gibt es durchaus auch Demos, aber sie werden nicht so riesig dargestellt in den Medien und die ganze Geschichte wird auch nicht so ins Negative überspitzt durch die Massenmedien. Also irgendwo muss es einen Grund geben, dass gerade G20 dann auf diese Art und Weise dargestellt wird.
Ja, wenn man mal schaut, was ist denn eigentlich unterm Strich dabei rausgekommen? Vielleicht wird es dann auch klarer, welchen Interessen das in die Hände spielt. Also wir haben auf der einen Seite eine völlige Spaltung der Bevölkerung. Also ne, das sind dann sozusagen die eher, ich nenne sie mal rechtsgerichteteren Leute, die halt dann sagen, ja, diese ganze linken Gewalttäter, wir haben es schon immer gewusst, die sind alle, gehören alle weggesperrt und mehr Polizei und Polizei soll ruhig kräftig draufprügeln, ne, mal so überspitzt gesagt. Und auf der anderen Seite ist dann halt die Linke, die dann auch irgendwie sich nicht so richtig distanzieren kann, sagt, ja, irgendwie ist schon blöd, wenn die Leute da randalieren, aber ja, irgendwie haben sie ja auch recht und so. Also und das sind dann, ist dann eine völlige Spaltung eigentlich in der Bevölkerung und man redet nicht mehr miteinander. Dann bleibt das Bild hängen, okay, Putin ist böse und Trump ist böse. Das hat man dann auch und überhaupt G20 braucht man eigentlich nicht und so weiter. Also es sind im Prinzip genau die Sachen, die uns ja ständig erzählt werden in den Medien auch und das verfestigt sich dann und zwei unversöhnliche Lager stehen sich gegenüber.
Genau, ja. Und um da noch ergänzend einzugreifen, also solche Cartoons, also gerade dann auch von Putin und von also Xi Jinping und so zu machen, das verfestigt ja diese Konzepte ja auch über das Visuelle ja auch nochmal in den Köpfen vieler Menschen.
Ja, es verfestigt Feindbilder.
Ja, genau, und so Visuelles ist ja so ganz besonders stark, also in seiner Wirkung. Also dass das so ganz stark so ins Unterbewusstsein auch eindringen kann.
Vor allem, weil man ja auch kein gutes Haar lässt an demjenigen sozusagen. Putin ist ja nur böse. Es kann gar nicht passieren, dass der auch mal zum Beispiel was Gutes macht. Das gibt's einfach nicht. Es ist sehr schwarz-weiß eigentlich. Ist so schwarz-weiß, dass einem das eigentlich sogar auffallen könnte. Man denkt echt, kann das sein? Ja, kann das so schwarz-weiß sein? Ist die Welt so schwarz-weiß? Aber es wirkt dann trotzdem anscheinend bei vielen.
Ja, weil es halt wieder eine vereinfachte Darstellung ist. Maybrit, du würdest was sagen?
Ja, aber ich fand den Punkt mit dem Visuellen total spannend, weil das war ja auch so, dass wenn man sich einfach mal die zig YouTube-Videos anschaut, ne, also es ist halt wirklich auch immer eine Frage der Perspektive, welche Bilder du zeigen willst und welche du eben nicht zeigst, ne, also wie sieht es aus, wenn Leute Autos anzünden, durch Straßen ziehen, weil das ist total beängstigend. Wenn du natürlich so eine ganze Hundertschaft marschierender Polizisten in ihrem Einsatz Klamotten da filmst, dann sieht das auch total martialisch aus. Oder auch so Bilder des Protestes. Ich erinnere mich an das eine Bild von einer jungen Frau, die auf dem Wasserwerfer geklettert ist, in, weiß ich nicht, Glitzerleggings waren es, glaube ich, von einer Seite als Heldin gefeiert, des Widerstandes, auf der anderen Seite könnte man sagen, ein bisschen dumm, ne? Also ich muss man vielleicht auch nicht machen. Aber es ist so, die Leute denken bei Bildern irgendwie nicht mehr nach, sondern nehmen es einfach so hin.
Genau, dann ist natürlich die Frage, ja, wir haben jetzt gerade die Frau mit den Glitzerleggings gehabt und behandeln wir vielleicht mal die, die nur in Schwarz aufgetreten sind.
Ja. Sehr gute Überleitung.
Wer sind denn diese Typen gewesen? Kann man das überhaupt sagen? Okay, die Fahndung nachher kann man ja eigentlich auch unter Ulk verbuchen. Ja, wie will man einen Fahnden, der mit eine Sturmhaube aufhat und ganz in Schwarz gekleidet ist, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber wer könnte denn hinter diesen Leuten stecken? Also sind es jetzt nur Linke gewesen oder?
Ja, die Frage ist halt, waren das Kapitalismusgegner, die dann Kleinwagen anzünden? Und nicht irgendeine Bonzenkarre zum Beispiel?
Ja, das hat doch dieser Anwalt, gab es doch diesen Schnipsel, dieser Anwalt aus der da einer der Redelsführer ist von der Roten Flora, ne, von dem autonomen Zentrum dort, der dann meinte, und das war wirklich schon grotesk, so nach dem Motto, ja, also finde ich ja nicht schlecht, Autos anzuzünden, so, aber bitte nicht da, wo ich wohne. Und die sollen mal in die Bonzenviertel gehen und so. Also es ist schon ziemlich absurd.
Ja, aber man fragt sich halt, wie die jetzt motiviert waren tatsächlich.
Entweder, also eine Möglichkeit ist, okay, auf der einen Seite haben Leute rumgetanzt, das ist auch eine Motivation, und die anderen sind halt, wie wir vorhin halt auch hatten, halt die Hooligans oder Hoos, was weiß ich, oder wie die alle heißen, die halt einfach nur kaputt machen wollen, die einfach auch ihren Spaß haben wollen, mehr oder weniger, und halt Sachen zerstören.
Also eher so hirnlos.
Randalierer und Vandalisten.
Wie Zombies mehr.
Ja.
Stellt sich natürlich auch die Frage, ob die Leute, die da vermummt sind, vielleicht auch bezahlt wurden für das, was sie gemacht haben. Weil in der Vergangenheit haben wir ja in verschiedenen anderen Demonstrationen ähnliche Bilder gesehen, wo dann vermummte schwarze Leute durch die Straßen gegangen sind und Scheiben eingeschlagen haben, Autos in Brand gesetzt haben. Das haben wir zum Beispiel beim Maidan auch gesehen und bei verschiedenen anderen großen Zusammenkünften in der Vergangenheit. Und dann hat sich halt meistens rausgestellt, dass diese Leute von bestimmten Interessen unterstützt werden, entweder in der Ideologie oder eben direkt materiell unterstützt werden, um diese Zusammenkünfte im Chaos enden zu lassen.
Ja, also ich glaube auch bei dieser ganzen Antifa-Geschichte und dem Schwarzen Block ist es schon sehr verwunderlich, weil ich meine, die gibt es ja jetzt nicht erst seit gestern. Und dann waren ja auch sehr viele Leute aus dem europäischen Ausland oder sogar weltweit, glaube ich, sind ja angereist von diesen Schwarzen Block-Leuten, um da halt zu randalieren. Und dann fragt man sich schon, warum wurde das im Vorfeld eigentlich nicht unterbunden? Weil ich meine, die Leute sind alle bekannt, die gehen ja immer zu diesen Demos, die Polizei hat ohne Ende, haben da ja die filmen die immer, und man müsste ja eigentlich davon ausgehen, dass die da zumindest so die Anführer irgendwie mal was gegen die in der Hand haben, oder die nicht einreisen lassen, wenn sie aus dem Ausland kommen oder halt vor Gericht verurteilt werden, aber das passiert eben nicht. Dieser schwarze Block ist einfach immer stark und überall zugegen auf den Demos. Und dann gab es ja auch Geschichten, dass da werden ja immer wieder dann Undercover-Polizisten gesehen innerhalb des Schwarzen Blocks, und der Verfassungsschutz überwacht die natürlich auch, und dann weiß man immer nicht, ja, wo fängt eigentlich der Verfassungsschutz an und wo hört die Bewegung auf, und also es ist alles schon sehr konfus und da sind schon sehr viele Fragezeichen, wie das überhaupt passieren kann, sowas.
Und man mag es doch wirklich kaum glauben, dass die Demonstranten besser organisiert sind als die Polizei, die sich ja nun auch nicht zwei Tage vorher erst angefangen hat, damit zu beschäftigen. Also das ist...
Sind denn überhaupt diese paar hundert Vermummte, die da irgendwie Randale gemacht haben, sind die überhaupt auf die Polizei getroffen? Also jetzt so im großen Stil?
Im kleinen Stil war es rund um die Flora, um die Rote Flora herum, da im Schanzenviertel sind sie ja dann irgendwann, haben sie sich ja 2-3 Stunden oder was das war, nicht reingetraut, die Hundertschaften vor Ort, und haben ja dieses Sondereinsatzkommando, ich weiß den genauen Namen jetzt nicht, das aus Berlin noch eingeflogen wurde, und die sind dann ja wohl richtig, also mit scharf bewaffnet davor gerückt, quasi Haus für Haus, und haben ja auch ein paar Leute festgesetzt.
Also ich weiß zumindest, es gab vorher auch Kontrollen, also auch gerade wer jetzt von außen kam, halt Flughäfen und so, da gab es auch Kontrollen, aber trotzdem sind halt komischerweise einige durchgekommen, die eben da Krawalle machen konnten. Ich denke mal, also es gab auf jeden Fall Kontrollen vorher, aber wie genau die halt sind, ist die Frage.
Ich habe heute noch auf die Schnelle, ich will jetzt nicht die falsche Quelle angeben, aber einen Artikel gefunden. Ich weiß nicht, ob es auf Netzpolitik war. Ich glaube fast nicht. Aber da ging es darum, mit was für Überwachungsmaßnahmen halt von deutscher Seite quasi da agiert wurde. Und eine Sache, die sie eingesetzt haben, waren stille SMS, dass sie halt quasi Telefonnummern von Unruhestiftern hatten, Handynummern, und denen eine SMS schicken konnte, die denen aber nicht angezeigt wird, aber um die Personen zu orten. Das heißt, sie haben zumindest so, ich sag mal, intime Daten wie Handynummern. Also dann war, also, und wissen, wo die Leute sind. Und dann müsste es ja eigentlich einen Schritt weitergehen, sie vorher abzufangen.
Ja, optimalerweise, ja. Und da könnte man halt wirklich die Frage stellen, sollten die halt wirklich auch dieses Chaos anstiften, wie es eben Phil vorhin schon angesprochen hat. Dass sie doch entweder bezahlt wurden oder vielleicht sogar selber Polizisten waren, die das fast zum Überlaufen brachten. Ich denke mal, auch ein wichtiger Punkt ist halt gerade, die meisten Schäden sind, glaube ich, auch im Schanzenviertel entstanden, oder?
Ja, genau. Also so habe ich das auch mitbekommen.
Eigentlich in der Gegend, wo halt die mehr oder weniger, ohne es zusätzlich zu verallgemeinern, halt Alternativen wohnen. Ja. Warum machen die dort Schaden, wo eben ja eigentlich die Leute wohnen, die sich gegen Staat und System auflehnen wollen?
Das wäre ungefähr vergleichbar, wie wenn das jetzt in Berlin gewesen wäre, wenn die jetzt einen Kreuzberg-Randale gemacht hätten, zum Beispiel.
Machen sie auch am 1. Mai immer.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber da muss man dann eh unterscheiden. Ich meine, natürlich repräsentieren die nicht alle Linken. Ja. Also das ist halt eine kleine radikale Fraktion.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt auch nicht jetzt sagen kann, ja, alle Linken sind so. Aber das letzten Endes genau das Ziel, was eben, wer auch immer dahinter steckt, halt verfolgen, dass eben in Schwarz und Weiß gedacht wird. Auf der einen Seite sind diese Hippies, sage ich mal, die nur rumtanzen, auf der anderen Seite die extrem, aber der mittlere Kern, der wird vollkommen ausgelassen, die sich vernünftig halt demonstriert haben.
Genau, und die hat man ja viel zu wenig gesehen in den Medien. Mhm. Man hat ja nur brennende Autos gesehen und halt, das erzeugt ja auch ein Bild. Mhm. Also, das ist das, was dann hängen bleibt letztendlich. Das prägt sich ein.
Ja, und bei den Leuten selber, die wahrscheinlich am Anfang bei den Protesten mit dabei waren, also ich sag jetzt mal bei den Normalen, ist wahrscheinlich dann auch ein ganzer Teil nicht wiedergekommen, als diese ganzen Randalen anfingen. Vielleicht auch einfach, weil sie Angst hatten. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass sie entfernt geblieben sind.
Ich meine, ich selber will auch nicht auf eine Demo gehen, wo ich dann plötzlich, wo dann sowas passiert. So. Da will ich auch nicht dazwischen sein. Das schreckt schon ab.
Ja.
Also genau. Wenn sowas überhaupt passieren kann, wenn das möglich ist, dann hüte ich mich davor, auf so eine Demo zu gehen.
Ja. 1:0 für die Elite.
Ja.
Und obwohl es dann genauso als aussehen soll, also als das Gegenteil, der totale Protest gegen die ausbeuterische kapitalistische Oberklasse. Aber ja, also wer erhält den Schaden? Also gerade die Leute, die halt angestellt sind, ganz normal, oder die halt dann also noch darunter sind, also die Elite überhaupt nicht.
Die lachen sich eher kaputt.
Ja, und vielleicht auch allgemein die Protestkultur in Deutschland, also die nimmt ja auch Schaden so. Weil man denkt dann, in Zukunft muss man dann noch mehr Druck ausüben als Regierung, weil sowas kann ja schnell passieren, wenn da eine Demonstration ist, die werden ja sofort radikal. Also wenn man das so allgemein dann versteht. Obwohl das nicht so ist. Ja.
Ein Punkt ist, glaube ich, auch noch, gerade unter diesen, ich sag's einfach mal schwarz vermummten, dass es da auch wieder zwei Lager gab, dass jetzt nicht nur eine Seite war, sondern dass da eventuell auch noch andere waren, die einfach radikal waren. Wir hatten ja vorhin schon die Hooligans angesprochen und vielleicht höchstwahrscheinlich waren da auch mit Rechte dabei, die einfach auch gedacht haben, ja, heute jetzt machen wir mal auch ein bisschen hier auf Chaos. Oder? Weiß da jemand vielleicht was von euch?
Ja, es gab einen Artikel oder mehrere Artikel, wo das ein bisschen so beleuchtet wurde und es scheint so zu sein, dass auch einige rechte Gruppierungen, also sei es aus dem Umfeld der NPD oder auch, ich glaube, wie hießen die Hooligans gegen die Salafisten oder sowas, was es da alles gibt. Und und die halt eben gesagt haben, ja, wir sind auch kapitalismuskritisch irgendwie und wir wollen es jetzt nicht den Linken überlassen und die haben halt auch mobil gemacht. Und teilweise ist es ja auch heutzutage alles ein bisschen konfus. Also früher, da konnte man noch sagen, okay, der Hippie mit dem Bart und der Mütze, den erkennt man, und der Nazi mit der Bomberjacke und der Glatze, das ist halt was anderes.
Mit dem schwarzen Schnitt. den schwarzen Schnürsenkeln.
Richtig, genau. Und mittlerweile ist das ja alles völlig durcheinander. Man kann die Leute ja auch überhaupt nicht mehr auseinanderhalten und man weiß im Prinzip gar nicht, wer war da eigentlich wo im schwarzen Block oder auch sonst wo. Also ist es alles wirklich sehr konfus und vielleicht ja auch bewusst ein Stück weit.
Ja, die sind ja so organisiert auch. Also, oder? Also ich glaube, also der schwarze Block an sich, also frage ich mich eh immer, wie genau das funktioniert und was weiß man wirklich, ne? Das sind ja irgendwie auch so kleine, lokalere Gruppen, die es dann aber doch schaffen, auch wenn sie ihre eigenen Interessen oder Themen haben für sich als Gruppe, es dann aber eben doch schaffen, geschlossen bei sowas dann vor Ort zu sein und ja auch anscheinend wahnsinnig gut koordiniert. Warum haben sich dann eigentlich da die Linken und die Rechten nicht aufs Maul gegeben gegenseitig, frage ich mich gerade. Entschuldigung.
Weil sie alle in Schwarz
waren.
Weil
wer genau, weil sie sich nicht erkannt haben. Ich hab's nicht erkannt, genau.
Doof, die hatten sich nicht mit einem Zeichen abgesprochen.
Oh Mann.
Ja, schon, ja. Also die Wut ist natürlich dann auch von anderen, also sag jetzt einfach mal Bürgern verständlich, dass sie natürlich dann auch die Nase voll haben, ja, wie diese Vollidioten. Sind sie ja letzten Endes auch, aber dann, ja, zieht halt einfach ein total schwarzes Bild im wahrsten Sinne des Wortes auf Demonstration allgemein. Was vielleicht auch ganz gut ist, wir hatten es schon teilweise angesprochen, Phil hat es schon angerissen, zum Beispiel halt das Prinzip der Agents Provocateurs. Das sind halt diejenigen, man kann halt sagen, ja, es sind Agenten, professionelle Agenten. Und da ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, ich muss mal kurz gucken, wo sind sie? Ah. Es ist halt wichtig zu wissen, dass natürlich die Regierung oder ich sage jetzt mal, muss jetzt nicht unbedingt nur Deutschland, sondern oder die Elite allgemein, ist hat natürlich das Interesse daran, dass die an der Macht bleibt. Und da ist es natürlich sinnvoll, wenn die Agenten einschleusen, egal in welche Gruppe, damit sie eben total uneffektiv sind oder halt total so dargestellt werden, dass es halt nur Idioten sind letzten Endes. Und das ist halt das Ziel dieser Agent Provocateurs, dass die eben ja eingeschleust werden, um halt dann diese Gruppierungen in gewisse Weise oder im wahrsten Sinne des Wortes zu unterwandern und in ganz bestimmte Richtung zu lenken, so damit sie einfach ja überhaupt nichts mehr zu sagen haben und total sinnlos sind. Und ich denke mal,
das ist wirklich erschreckend, also um da auch nochmal weiterzuführen, dass die, wenn die so in eine Richtung denken, da scheinen die ja nur so darauf, auf ihr Ziel, auf ihre Rolle so konzentriert zu sein, dass die alles andere außer Acht lassen, dann auch, also was für Schaden sie eigentlich anrichten, also wenn sie ein Auto anzünden. Da habe ich zum Beispiel auch einen Artikel auf SOT gelesen, wie also ein Autobesitzer, der Zeuge geworden ist, wie sein eigenes Auto angezündet wurde. Da kam dieser schwarz Vermummte an ihm vorbei, hat ihm in die Augen geschaut, hat das Auto angezündet, ist weiter spaziert. Und ohne irgendwie eine Regung oder so da dabei zu zeigen oder so. Also wirklich wie ein Zombie, also was auch schon mal, ich glaube, der Flo angesprochen hatte.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Zombies sind ja sehr populär heutzutage, also in der Popkultur.
Das muss jetzt selbst diese Agents Provokateurs, die müssen jetzt nicht nur den schwarzen Block infiltrieren, sondern es kann wirklich jede Gruppe sein, die eine potenzielle Gefahr darstellt für die Elite. Also es ist egal, was es ist, jede Gruppe kann unterwandert werden. Sei es halt Parteien, vielleicht auch bei den Linken von diesen komischen Äußerungen, die da kamen. Und natürlich halt auch der schwarze Block zum Beispiel.
Aber gehört sowas nicht auch zum Standardprozedere von Geheimdiensten?
Ja, genau.
Mal, in der Geschichte, also auch bei früheren Ereignissen, dass die tatsächlich einfach auch ganz gezielt so vorgehen?
Das ist sehr gut belegt auf jeden Fall. Und wenn man sich das mal so vorstellt, also zum Beispiel, wie gesagt, der schwarze Block ist ja auch vom Verfassungsschutz überwacht. Und man kann sich das ja schon denken, wie das alles irgendwann, wo die Grenzen halt so fließend verlaufen. Also das hatte man ja auch bei der NSU-Geschichte ganz deutlich, dass man dann halt gar nicht mehr weiß, okay, da ist jetzt ein Spitzel, den bezahlen wir, damit er uns jetzt Informationen liefert. Aber geben wir dem vielleicht noch andere Aufträge? Ist er dann plötzlich vielleicht eine Führungsfigur? Und wie hängt das eigentlich alles zusammen? Also diese Unterwanderung ist schon ein wichtiges Thema und das kann dann eben sehr schnell dazu führen, dass so eine Bewegung eigentlich dann vom Staat quasi gesteuert wird und auch die Gewaltbereitschaft letztlich gefördert wird. Und auf der anderen Seite denke ich mal, darf man auch nicht vergessen, sag ich mal, die eher psychologischen Aspekte. Also wenn jetzt in solchen Gruppierungen, egal welche Ideologie die jetzt haben, ob die jetzt Antifa sind oder rechts oder was auch immer, da treffen sich dann halt viele Leute, die einfach Bock auf Randale haben, also die einfach gewaltbereit sind, die Lust haben, hier auf Krawall und jetzt kann ich mal richtig die Sau rauslassen und so. Unsere Leute gibt's ja und die schließen sich dann solchen Bewegungen an und die Ideologie ist dann letztlich nur ein Deckmäntelchen, also das ist sozusagen der Grund, warum man jetzt einfach mal die Sau rauslassen kann. So.
Hier gibt's gerade noch ein Zitat von einer Zuhörerin. Ich lese mal kurz vor, von Abendblatt den 18.10.2010, also schon ein bisschen länger her. Und das ist, glaube ich, von einem Polizisten. Wir werden von der Politik verheizt. Polizisten erzählen, von Jörg Heuer. Ich weiß, dass hier bei brisanten Großdemos verdeckt agierende Beamte, die als taktische Provokateure, als vermummte Steinwerfer fungieren. Unter die Demonstranten schleusen. Sie werfen auf Befehl Steine oder Flaschen in Richtung der Polizei, damit die dann mit der Räumung beginnen kann. Ich jedenfalls bin nicht Polizist geworden, um Demonstranten von irgendwelchen Straßen zu räumen oder von Bäumen runterzuholen. Ich will Gangster hinter Gitter bringen. Ich erkenne mit mehr als nur Magenkrummeln, dass der Staat, dem ich diene und der mich damit beauftragt, Recht und Gesetz durchzusetzen, selbst in seinen inneren Strukturen immer weniger freiheitlich und demokratisch ist. Genau. Also das halt von den Polizisten.
In welchem war das dieses Stuttgart 21 damals? Ich erinnere mich dunkel, immer so eine Aussage gehört zu haben von einem Polizisten.
Könnte sein, also weiß ich zumindest nicht zu bestätigen. Das ist halt jetzt ein Zitat vom Abendblatt. Mhm. 10. Ich weiß nicht, Stuttgart 20 war, glaube ich, später gewesen. Kann sein, dass es dann nochmal was gab.
Ich bin jetzt auch nicht sicher.
Aber Stuttgart 20 war. Nee, bin ich mir nicht sicher, wann das war. Also, ja, dass man natürlich auch mal Aussagen von Polizisten hat, dass Leute, ja, natürlich auch Polizisten drin sind, die Sachen anstiften können. Und das, gerade wenn man das mal kurz psychologisch betrachtet, ist es halt, der Begriff hat limbische Resonanz. Das heißt, wer mal eine Demonstration mitgelaufen ist, der weiß, wie die Stimmung ist. Und wenn da halt einer anfängt, jetzt Krawall zu machen, schlägt diese Stimmung ganz schnell auf alle anderen um. Da kann natürlich ganz schnell alles zum Kippen gebracht werden. Und dass halt Leute dann auch mitziehen, letzten Endes, die vielleicht gar nicht das im Sinn hatten.
Ja, mir kommt vor, dass das Endresultat von solchen Demonstrationen oder Protesten von vornherein schon programmiert ist und festgesetzt ist. Und da fällt mir auf, dass eben eine schlechte Information der Menschen durch die Medien im Vorfeld eine Rolle spielt und dann auch das Nichtwissen um diese provozierenden Agenten, die sich in der Gruppe befinden. Und da reichen schon ein paar schlechte Äpfel aus, um die ganze Bewegung also entgleisen zu lassen. Und so gesehen, also wer die Medien kontrolliert im Vorhinein, kontrolliert auch das Endergebnis eines Protests. Und da wäre es halt sehr wichtig aufzuklären.
Genau, dann vielleicht noch ein kurzes Zitat, der hat über diese Agents Provocateur der wurde von Lorna Jacek veröffentlicht. Ich kann mir den Link dann noch mit einstellen. Und zwar steht dazu Überwachung. Man kann davon ausgehen, immer überwacht zu werden. Falls jemand nicht überwacht wird, ist er kein sehr guter Aktivist. Also, das heißt, eben die wirklich zu einer Gefahr werden können, die werden auch beobachtet letzten Endes. Und ja, da sollten eigentlich auch die Leute, die vom schwarzen Block die Krawalle machen können, auch beobachtet werden. Aber scheinbar wurde das ganz bewusst zugelassen, dass die eben Terror machen, wie es eben Michi gerade gesagt hat. Dass das Endergebnis schon von Anfang an feststand, was eben rauskommen soll.
Ich würde sagen, eine effektive Demonstration ist eine, die sehr ruhig abläuft, sehr friedlich abläuft, wo eine klare Message gegeben wird. Und ja, das sieht man leider nicht mehr heutzutage.
Ja.
Und die Leute müssten eben über diese provozierenden Agenten wissen und falls so etwas auftritt, sofort sich gegenseitig helfen, sowas zu unterbinden, während es passiert.
Ja, ganz wichtig, da braucht man Wissen dazu, halt und vor allen Dingen halt auch über Psychopathie, wie wir es schon in vielen Radioshows gehört hatten, um halt zu wissen, dass es solche Menschen gibt, die kein Gewissen haben und über, im wahrsten Sinne des Wortes, über Leichen gehen und halt einfach nur Terror machen wollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und aber viele wissen es halt leider nicht, deswegen werden auch immer wieder auch Parteien unterwandert und die verlaufen dann die anfangs sehr gute Ideologie, die wirklich bewundernswert ist, verläuft dann Sand und ist, am Ende ist das dann das ganze Gegenteil vorhanden, was man überhaupt nicht mehr wählen möchte. Genau, ja. Hat jemand noch was vielleicht zu den Agentenprovokateuren? Ich glaube, Gysi hat auch mal was dazu gesagt, wenn wir gerade Parteien erwähnt haben. Das war, glaube ich, auch vor 2 Jahren gewesen, bin ich mir gerade nicht sicher, wo halt Gysi dann auch gesagt hat, ja, natürlich waren da auch welche bezahlte Agenten oder bezahlte Polizisten, die halt dann das fast zum Überlaufen brachten. Hm. Genau, und da mal vielleicht gerade über die Linken sprechen oder über die Partei oder Linken allgemein. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat denn das auch für Auswirkungen auf die Politik? Weiß das vielleicht jemand? Also jetzt gerade diese ganzen Krawalle, jetzt haben wir auch im September die Wahlen. Die Linken haben jetzt auch widersprüchliche Sachen gesagt oder Sachen, die überhaupt keinen Sinn ergeben, halt was Negatives für Russland. Könnte das jetzt auch negative Folgen vielleicht haben?
Ja, also wenn man, sage ich jetzt mal ganz kurz zusammenfassen würde, ganz klar auf den Punkt bringen, sie verlieren Wählerstimmen. Hm.
Gibt es ja auch jemanden, der höchstwahrscheinlich. Und gibt es so jemanden, der davon profitieren könnte?
Also ich denke mal, diejenigen, die den bestimmte Programme der Linken, also was die vertreten, könnten im Bundestag zuwider sind, beispielsweise also gegen Verschärfung von Hartz-IV-Gesetzen vorzugehen. Also fällt mir da jetzt so spontan ein. Hm.
Ja, ich denke, eigentlich gewinnen alle traditionellen Establishment-Parteien, würde ich mal sagen. Also zum Beispiel, wer jetzt mit dem Gedanken spielt, die Linke zu wählen, weil er die Nase voll hat von der SPD, der wird vielleicht jetzt denken, na, die haben sich jetzt aber irgendwie auch nicht so klar distanziert und haben dann diese Verbindung im Kopf zu den Krawallmachern, wählen sie vielleicht lieber SPD oder CDU, ebenso die eher Recht- und Ordnung-Parteien. Und ich weiß nicht, wie es mit der AfD ist, ob die sich darüber jetzt auch profilieren konnte, aber es spielt denen wahrscheinlich auch in gewisser Weise in die Hände.
Hm. Sozusagen, dass die Eliten weiter an der Macht bleiben und keine Konkurrenz irgendwie noch positiven Gewinn bekommt. Hm.
Ja, es werden auch einfach so alte Feindbilder halt weiter bestärkt, ne? Also ich denke so, ich denke jetzt mal an so eine Wählergruppe, die Bild-Zeitung liest. Die Bild-Zeitung war ja ganz stark dann auch glaube ich, nach den ersten Krawallen mit großen Headlines in der Morgenzeitung. Einen großen Dank an unsere Polizisten und diese Karte gespielt so ein bisschen, was die für ihren Dienst, was die für einen guten Dienst getan haben. Also so, was ja ein sehr konservatives und einfaches Bild auch bedient. Und so jemand bleibt dann natürlich verhaftet bei seiner eingefahrenen Wählerstimmung, ne? Wählerstimme. Also das ist halt, es bleibt halt so, manche Sachen treibt es vielleicht von einem Lager ins andere, aber andere merken auch, ich bleib mal schön da, wo ich bin, so damit hier nichts weiter noch gefährlicher wird.
Also mehr Polizeigewalt und mehr autoritäre Strukturen werden auf jeden Fall mehrheitsfähiger, denke ich, dadurch. Also jetzt bei der nächsten Demo wundert es die Leute dann vielleicht nicht, wenn dann plötzlich völlig martialische Polizisten und hochbewaffnet und so weiter auflaufen. Und das ist ja auch so ein schleichender Prozess. Also man wird eigentlich immer mehr dazu gebracht, das zu akzeptieren und sogar gut zu heißen. Wenn man jetzt überlegt, weiß nicht, vor 30 Jahren oder so, wie die Polizisten da aussahen und was die gemacht haben und dann schwenkt zu heute, dann würden, glaube ich, viele, die damals gelebt haben, das gar nicht fassen können, was da eigentlich heute abgeht. Aber man wird eben durch diese Ereignisse und diese Medienhysterie darüber, so wird man halt so langsam dahin gebracht, halt zu sagen, ja, nee, dann ist doch gut, wenn die da mit die Demonstranten zusammenschießen, jetzt mal blöd gesagt. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt und alle Parteien müssen diese Linien ein Stück weit vertreten nach solchen Ereignissen und nach solchen Medienkampagnen. Also das ist einfach Tod für die eigene Partei, sag ich mal, oder für gerade bei Wahlen dann halt zu sagen, naja, also irgendwie finde ich es ja nicht so gut, wenn die Polizei da so hart durchgreift, sondern alle müssen eben mehr in diese Richtung gehen. Also im Prinzip ist das eine ganze Richtung, in die die Gesellschaft gedrückt wird durch solche Ereignisse.
Es ist ja auch extra vorverlegt worden in den Juli. Es war ja wohl eigentlich für November geplant, aber mit den Wahlen im September haben sie es vorgezogen. Also sicher.
Wann ist eigentlich die Entscheidung dazu gefallen, dass man das vorzieht? Weiß das jemand? In den Juli?
Das ich auch nicht.
Weil ich mich halt daran erinnere, dass kurz vor diesen G20-Protesten in Hamburg dieser große Skandal über Polizisten aufgekommen ist, dass die irgendwie eine Party gefeiert haben und dann total daneben benommen haben. Und das ist ja genau die Woche vorher passiert. Und das wurde dann irgendwie durch die G20-Proteste, das ist dann irgendwie total
aus den Medien verschwunden. Das hatte damit aber zu tun. Das waren Berliner Polizisten, die auch eingeplant waren für den Einsatz während des G20. Und die haben sie im Vorfeld nach Hamburg geschickt. Also ich denke, um sich da abzustimmen, ein Briefing zu bekommen, was auch immer. Und die etwas seltsame Ausrede war halt, wir sind da halt in so Baracken untergebracht worden und uns war langweilig. Da haut man sich halt mal aufs Maul und säuft sich weg und hat in der Öffentlichkeit Sex, was man halt so macht als Berliner Polizist.
Natürlich.
Mich hat es halt gewundert, dass das so groß in den Medien aufgekommen ist, gerade eine Woche vorher und es danach eben überhaupt kein Thema mehr war. Mm. Ob es da vielleicht irgendeine Verbindung dazwischen gibt. Gerade weil du ja eben erwähnt hast, dass das vorverlegt wurde.
Also ich weiß, dass im Januar schon feststand.
Da stand schon fest,
dass Trump nach Deutschland kommt.
Und ich glaube, diese Berlin-Geschichte, die ist einfach verblasst. Im Vergleich zu dem, was danach kam, war das im Endeffekt harmlos, weil sie haben, wenn, nur sich selber geschadet und niemandem außerhalb so. Das ist, ja.
Aber das war eben auch ein starker Kontrast. Davor hat man ja dann berichtet über die Polizisten und ich glaube, einige haben auch Strafen bekommen deswegen. Und der Tenor war so, sowas geht nicht, Polizisten dürfen sich so nicht verhalten. Und dann kommt eben G20, dann kommen die Proteste und die Polizei wird dann hochgejubelt direkt danach. Wie du gerade erwähnt hast in der Bild-Zeitung, ja, ihr habt einen tollen Job gemacht. Ich finde es einfach, wenn ich das von außen betrachte, das finde ich irgendwie grotesk.
Ja. Aber es führt ja.
Luke?
Genau, ich wollte, sorry.
Kein Problem.
Okay, gut. Da wollte ich dann noch also ergänzen, also dass dann, also im Nachgang, also der G20-Proteste, da habe ich eine Sendung irgendwie mitgekriegt, so im MDR, wo Thüringer Polizisten halt über ihre Erlebnisse gesprochen haben in Hamburg, wo die da eingesetzt waren. Und also wie Polizisten verletzt worden sind, also wo dann eben, also dann auch dann direkt, also Emotionen auch übertransportiert wurden. Also ich finde es schlimm, dass auch Polizisten verletzt worden sind und gerade auch dann noch, wenn sie Familien haben. Und es wurde aber halt eben auch auf eine Art und Weise, habe ich das Gefühl, dann auch gleich dann nach G20 alles so gebracht und dann auch da so hingewichtet, so, also diese bösen Protestler, ja, und die Polizisten, die müssen sich besser selber schützen können in Zukunft, also dass nicht mehr so viele verletzt werden, also dass dann eben auch darüber dann so eine Rechtfertigung geschaffen wird, auch im Bewusstsein, also der Menschen.
Ja, ich glaube auch, das ist ein wichtiger Punkt. Und im Endergebnis ist es ja so, dass halt, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, einfach verschiedene Bevölkerungsteile gegeneinander aufgebracht werden. Also diese Berliner Party da von den Polizisten oder in Hamburg war das ja, das bestätigt natürlich alle schlimmsten Befürchtungen, sag ich mal, der Kritiker von der Polizei nach dem Motto, was das für Brutalos sind und die sich da daneben benehmen und wenn die auf der Demo aufkreuzen, dann wollen sie eh nur prügeln und das dann wird ja sozusagen diese Seite aufgeheizt. Und auf der anderen Seite dann nach den G20-Protesten und so weiter schreien natürlich alle nach mehr Polizei und mehr Polizeigewalt, wenn man so will. Da ist schon eine ziemlich explosive Gemengelage, die entsteht durch diese medialen Geschichten.
Ja, und es ist auch schade, dass eben auch dann solche Schicksale dann auch dafür ausgenutzt werden.
Gut. Können wir vielleicht zusammenfassend sagen, also Luke hat es vorhin schon angesprochen, wer hat denn letzten Endes profitiert davon, dass es eben jetzt so chaotisch auseinanderging. Auf der einen Seite die harmlose Seite, die wir angesprochen hatten, und auf der anderen Seite halt die Chaoten. Und ja, so Luca hat es vorhin schon gesagt, Spaltung der Bevölkerung ist letzten Endes das Ziel dabei. Gibt es vielleicht noch ein paar Punkte, wer noch davon profitieren kann, also Eliten natürlich, und was vielleicht noch, was könnte noch ein Ziel sein?
Du schaffst halt einfach keine irgendwie sinnvolle also du vermeidest halt, verhinderst jede vernünftige Protestkultur. Dass du halt einfach zukünftige Proteste durch solche Eskalationen von vornherein schwächst. Das ist, denke ich, für gewisse Seiten ein dickes Plus.
Und ich würde auch bei dem Begriff Eliten differenzieren. Die sind ja auch nicht ein einheitlicher Block, die muss man auch unterscheiden. Es wird eben theoretisiert, dass es einen tiefen Staat gibt, also die Administration, die sich nie wechselt, selbst wenn es Neuwahlen gibt. Und ja, es gibt einfach viele Gruppen, die viele Absichten haben.
Ja, definitiv. Ja, so ein ganz wichtiger Punkt, den Michi gerade angebracht hat. Also gerade wegen Russland ist natürlich auch eine Elite. Putin ist auch gehört auch zur Machtstruktur irgendwo, aber er ist halt die große Ausnahme dabei. Und das darf man halt auch nicht vergessen, dass man jetzt nur sagt, die Eliten, sondern es gibt ja auch immer, wie in jedem anderen Bereich, halt die feinen Unterschiede, die man sich anschauen muss.
Ja, und ich glaube, das ist generell gut, wenn man so an die Dinge rangeht. Also natürlich ist es auch sinnvoll, manchmal von Eliten zu sprechen. Aber es ist natürlich auch so, dass das alles auch sehr differenziert sein kann. Und auch in Deutschland gibt es ja verschiedene Kräfte, verschiedene einflussreiche Menschen, und was Michi auch gesagt hat mit dem tiefen Staat, also die Strukturen, die unterhalb des Staates liegen, von denen man auch nicht ganz genau weiß, was wollen sie gerade machen. Aber ein Ziel ist ja schon immer der Machterhalt und der Erhalt des Status quo, und geopolitisch halt ganz klar die transatlantische Linie, also die Freundschaft zu den, sag ich mal, traditionellen USA, und die Feindschaft zu Russland. Also das ist schon so ein Thema, was sich durchzieht. Und da kann man ganz klar sagen, dass solche Ereignisse eben diese Linie stärken.
Genau, und hat das ein anderes negatives Ziel, wo man halt auch aufpassen muss, hat man, gerade G20 sind halt die Wirtschaftsnationen oder G7, ganzen Reichen sozusagen. Man kann halt auch nicht sagen, ja, alle Reichen sind schlecht, sondern da gibt es auch diese Unterschiede, die man immer im Hinterkopf behalten muss. Weil Ausnahmen bestätigen immer die Regel, die sich wirklich auch engagieren und halt auch, ja, was Positives erreichen wollen.
Aber die verschwinden irgendwie dann auch, also in dem Negativbild, also was sich gegen die Elite als solches aufbaut. Also ähnlich auch, wie eben die Proteststimmen verschwunden sind, also in diesem ganzen Einheitsbrei da in Hamburg, als die tatsächlich versucht haben, ihren Mund aufzumachen, also gegen was da eigentlich in Syrien abgezogen werden, Ukraine und so weiter. Also da soll es wohl so Vereinzelte gegeben haben, die da versucht haben, was zu machen.
Und die auch NATO-kritisch waren zum Beispiel.
Ja, genau.
Zum Gesamtbild möchte ich noch sagen, dass es sehr wichtig wäre, diese Situation mit gewaltvollen Protesten unter Kontrolle zu bringen. Denn die Zeiten werden nicht einfacher, und es scheint, dass wenn Menschen gewaltvoll protestieren, da eine sehr große Unzufriedenheit dahinter steckt. Und mit all diesen Ereignissen auf der Weltbühne können wir annehmen, dass die Unzufriedenheit in den Menschen weiterhin noch steigen wird, was die Menschen weiterhin teilen wird, und das ist ein Ding, das man im Auge behalten muss und auch vorbeugen, wenn es größere Ereignisse in der Zukunft gibt.
Da hat der Michi auch einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, den ich also dann auch nochmal weiterführen will. Also dass dieses Gewalt ausleben zu wollen, warum kann man nicht auch einfach die andere Schiene nehmen? Kreativität, also eine andere Form von Protest. Einen Blog zu betreiben. Also wo man sich dann hinsetzt, man recherchiert und man schreibt dann Artikel und drückt dann darüber seinen Protest aus beispielsweise. Oder man macht Lieder oder malt irgendwelche Bilder, also wo die Botschaft zum Ausdruck gebracht wird.
Ja, das sind auf jeden Fall sehr gute Ideen und viel sinnvoller eingesetzt, als natürlich irgendwas kaputt zu machen. Ja.
Ich meine, passiert ja auch viel. Es gibt ja auch viele alternative Medien und so weiter, die auch größer werden und mehr Möglichkeiten haben. ist ja auch eine positive Form des Protests, wenn man so will. Da tut sich ja was.
Ja. Das ist aber mit Arbeit verbunden.
Es geht ja, nicht so krass. Schnell und mit einem Bier nebenbei.
Genau.
Okay, gut. Ja, ich denke, das sind ganz wichtige Punkte. Ja, man kann sich engagieren und wie immer, man darf nicht einfach nur in Schwarz und Weiß denken, sondern muss immer diese feinen Unterschiede noch mit beachten. Ich denke mal, ja, da sind wir mit unserer Show am Ende. Ich würde sagen, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Ein Thema suchen wir uns noch heraus. Genau, dann bedanke ich mich an alle Zuhörer.
Dankeschön, ciao.
Vielen Dank.
Von meiner Seite.
Vielen Dank.
Danke. Danke.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Danke, ciao.
Yeah.